Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Wir reden gleich über einen reformbedürftigen Feminismus, dann über das nicht einfache politische Engagement der Kulturszene in Thüringen und über ein Festival digitaler Kunst mit rekordverdächtiger Laufzeit von einem Jahr. Feminismus ist nicht gleich Feminismus, wie wir gerade wieder an einem viel diskutierten Artikel aus der Emma erkennen. Dort wird die grüne Politikerin Tessa Ganser kritisiert, die biologisch als Mann geboren wurde und als Frau im Bundestag sitzt. Sie habe sich einen Frauenlistenplatz der Grünen erschlichen. So sei das mit der Emanzipation nicht gedacht gewesen, schreibt die von Alice Schwarzer dominierte Zeitschrift, die damit auch an das bald erscheinende Buch von Alice Schwarze erinnert über den Wandel geschlechtlicher Identitäten. Und gleichzeitig kursiert seit neuestem ein Aufruf mit dem Titel Geschlecht zählt, der auch in diese Kerbe schlägt. Und eine alte Frage in der Debatte erneuert, welche Rolle spielen Transfrauen für den Feminismus? Antje Schrupp ist Politikwissenschaftlerin und Autorin einer kleinen Geschichte des Feminismus, genannt.
Benannt.
Was ist für Sie der Kern des aktuellen Streits? Wie würden Sie das beschreiben?
Die eine Seite sagt, es gibt objektive Kriterien dafür, was eine Frau ist, was ein Mann ist. Die verknüpfen also richtiges Frausein mit einer bestimmten Körpervariante, Vulva, Brüste, XX-Chromosomen und so weiter. Und die andere Seite, oder ich würde sagen, die Mehrheit der Feministen und Feministinnen versteht Geschlecht eben als kulturelles und soziales Konzept, wo es eben keinen eindeutigen und naturnotwendigen Zusammenhang zum biologischen Körper gibt. Und das ist letzten Endes der Kern des Streits.
Der schon jetzt eine ganze Weile geführt wird, ne? Der auch immer öffentlicher wird, auch immer kontroverser geführt wird. Also die Frage letztlich zwischen Körper und sozialem Konstrukt?
Der Streit wird ja leider nicht so richtig geführt. Die Frage ist ja interessant, wie wir Geschlecht definieren wollen und dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Körperlichkeit und sozialer Konstruktion von Geschlecht, wird ja niemand bestreiten. Aber die Frage ist, wie wollen wir, dass es zusammenhängt? Und darüber gehen eben die Meinungen auseinander. Und da gibt es leider eben aus meiner Sicht nicht genug fruchtbaren Streit drüber, sondern eher eine unfruchtbare Konfrontation, wo dann vieles eine Rolle spielt, wo man fast schon zu Bekenntnissen genötigt wird. Der Streit an solcher ist interessant, aber wie er geführt wird, leider nicht.
Das heißt, der Streit wird wenig produktiv geführt aus Ihrer Sicht, sondern spaltet eher. Wohin sollte er sich denn bewegen? Brauchen wir andere Diskussionsgrundlagen, einen anderen Fokus? Wird da falsch diskutiert?
Tatsächlich muss man sagen, dass zurzeit diejenigen, die für diesen naturnotwendigen Zusammenhang von Körper- und Geschlechtsverständnis eintreten, oft sehr stur sind, sehr wenig bereit, sich auf neue Denkmuster oder neue Erkenntnisse oder auch neue Anliegen einfach mal einzulassen, sondern sie sagen, das ist schon immer so definiert gewesen. Und wenn wir davon jetzt abgehen, dann bricht sozusagen unsere ganze feministische Tradition zusammen. Und das ist eben, da kann man dann nicht gut weiter diskutieren, weil ja das Ergebnis sozusagen von vornherein schon feststeht.
Aber wie genau muss sich denn nun Feminismus weiterentwickeln in dieser Zeit? Wie stark muss er sich öffnen?
Naja, das Schöne am Feminismus ist ja, dass er gar nichts muss. Es geht ja um die Freiheit von Frauen und wir können alles wollen, wir können alles diskutieren und alles in Frage stellen. Ich sehe das so, dass ein Problem der weiblichen Freiheit ja immer gewesen ist, dass man uns auf bestimmte Rollen festgelegt hat und andere bestimmt haben, was eine richtige Frau ist und machen darf und was dann keine richtige Frau mehr ist. Und ich sehe eigentlich jetzt keinen Grund, warum der Feminismus diese Tradition weiterführen sollte und fest definieren sollte, was eine Frau ist. Das Argument in Bezug auf die Grünen überzeugt ja auch schon deshalb nicht, weil die Grünen ja selber festlegen können, wem sie Quoten geben möchten und wem nicht. Also es ist ja auch eben eine Frage, jede Partei kann das doch entscheiden, wie sie möchte. Und wenn die Grünen sagen, wir haben Quotenplätze für Cis-Frauen, Trans-Frauen, vielleicht auch andere Nicht-Binäre auf der einen Seite und frei verfügbare Plätze für alle Geschlechter auf der anderen, da kann ja niemand den Grünen reinreden. Die interessante Frage ist ja, warum muss der Staat überhaupt Geschlecht definieren? Warum kann der Staat Menschen vorschreiben, dass sie in eine bestimmte Kategorie gehören und das sogar in ihre Pässe und Ausweise schreiben? Kann man ja mal drüber diskutieren. Da ist man ja noch gar nicht bei der Natur und bei der Biologie.
Und welche Rolle spielt dabei der, sagen wir, ja, konservative Feminismus, der ja in großen Teilen auch Transpersonen ausschließt und zuweilen mit diesem Begriff TERF bezeichnet wird, also Trans-Exclusionary Radical Feminism, trans-ausschließender radikaler Feminismus. Das ist ja auch Joanne K. Rowling zum Beispiel vorgeworfen worden. Ist das für Sie einfach abzutun als Feminismus von gestern?
Ne, sagen wir so, ich würde nicht sagen von gestern, aber man muss schon anerkennen, dass das historische Gründe hat. Es gab eben in der Frauenbewegung eine Zeit in den 70er, 80er Jahren, wo es sehr befreiend war, dass man sich sehr strikt von allem Männlichen abgegrenzt hat. Das war ja eine neue Epoche, dass Frauen gesagt haben, uns interessiert jetzt gar nicht mehr, was Männer sagen. Wir machen den Separatismus, wir machen eigene Frauenräume, wir versuchen jetzt nicht mehr den Männern alles zu erklären. Und in der Zeit war das auch ein Weg nach vorne. Das war eine neue Idee. Und jetzt wird es aber übertragen auf alle Menschen mit, in Anführungszeichen, männlichen Körpern. Und das ist eben die Frage, was das heute noch soll, weil die Welt hat sich ja auch verändert. Und diese Definition von Männlichkeit, die dahinter steht, ist vielleicht auch einfach heute gar nicht mehr angemessen. Aber auch das ist keine Frage der Biologie, sondern der Politik. Wollen wir wirklich alle Menschen nur weil sie einen Penis haben, sozusagen als Feinde, als Gegner ansehen, ist das sinnvoll. Und ich würde sagen, das ist heute einfach nicht sinnvoll, weil die Diskussion weitergegangen ist und weil sich auch die Welt verändert hat und weil die Männer heute auch nicht mehr die Männer sind, die sie in den 50er oder 60er Jahren noch gewesen sind, sondern sich ja auch unterschiedlich jetzt zu Feminismus stellen und auch viel dazugelernt haben und teilweise auch Feministen geworden sind und so weiter. Also da muss man eben sehen, dass solche Diskussionen nicht wie Naturwissenschaften um bestimmte Fakten gehen, sondern immer Antworten sind auf bestimmte zeitgeschichtliche Fragen. Und da muss man eben die Frage stellen, ist das heute noch eine sinnvolle Antwort? In dem Fall würde ich sagen, nein.
Also am Ende, was würden Sie sich von einem modernen Feminismus, der auch Geschlechterdebatten, Genderdebatten, da reden wir ja bei weitem nicht nur über Transpersonen, da reden wir auch über nicht-binäre Personen, um viele, die sich eben nicht definieren wollen. Wie muss sich der Feminismus darauf einstellen?
Ich denke, dass die Frage politischer gestellt werden muss. Momentan wird sie sehr naturwissenschaftlich geführt und es wird erläutert, warum zum Beispiel Transsexualität was Normales ist. Ich würde vorschlagen oder ich fände es besser, wenn wir mehr politisch darüber diskutieren, tatsächlich über Geschlechterkonzepte und wozu wollen wir die und wozu brauchen wir die? Also ich würde mir wünschen, nicht über Individuen nur zu reden, sondern eben zu so einer Frage, wie legitim ist es eigentlich, dass es eine staatlich vorgegebene Definition von Geschlecht gibt? In welchen Kontexten müssen wir eigentlich über Geschlecht reden und in welchen nicht? Und in dem Zusammenhang auch darüber nachzudenken, wann ist vielleicht tatsächlich wichtig, auch über verschiedene Körper zu sprechen, zum Beispiel über Körper, die schwanger werden können und solche, die es nicht können. Daraus ergeben sich ja auch viele politische Fragen in Bezug auf Abtreibungsrecht und so weiter. Also ich würde gerne diese Diskussion ein bisschen entzerren, sodass wir nicht über alles immer gleichzeitig reden und dann unterscheiden zwischen Geschlecht als sozialer, kultureller Kategorie und einer reproduktiven Differenz, die einfach nur materiell ist und aber auch politisch behandelt werden muss.
Das sind natürlich alles sehr wichtige Debatten, aber am Ende, glaube ich, sieht man dennoch zumindest im globalen Vergleich, dass Männer privilegiert bleiben.
Naja, hoffentlich nicht für immer, ne?
Das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. Aber dass sich, ich sag mal, Cis-Männer, die mit ihrem biologischen Geburtsgeschlecht sich identifizieren können und vielleicht auch mit männlichen Codes groß geworden sind, mit klassischen, traditionellen männlichen Codes groß geworden sind, darin sich auch sehr wohlfühlen in ihrem Privileg, vielleicht diese Debatten von ferne beobachten und sich die Hände reiben und sagen, ja, zerfleischen sich da alle.
Ja, das ist aber auch nicht so wahr. Also erstens mal gibt es ja auch verschiedene Cis-Männer und es gibt ja dieses schöne und schwierige Wort der Intersektionalität, das uns daran erinnert, dass die Geschlechterdifferenz ja nicht das einzige Kriterium ist, dass Menschen in verschiedene Klassen und Hierarchien einteilt. Zum Beispiel ist es ein schwarzer Cis-Mann in den USA zu sein nicht so besonders lustig, weil man wirklich sehr gefährdet ist, sobald man von der Polizei aufgegriffen wird. Also ich weiß gar nicht, ob ich in den USA, ob es da nicht besser ist, eine schwarze Frau zu sein als ein schwarzer Mann. Es gibt Armutsverhältnisse, die auch zwischen Männern Hierarchien hervorbringen und so weiter. Diese ganze Frage hat sich halt doch ausdifferenziert und Vor allen Dingen glaube ich, dass auch viele Cis-Männer nicht nur glücklich sind mit ihrer Rolle und auch sehr interessiert daran, andere Geschlechtermodelle auszuprobieren, weil ja auch alle, wenn man Interesse hat an einer Gesellschaft, wo alle gut leben können, da möchte man ja auch nicht mit anderen zusammenleben, die unterdrückt werden. Das geht ja nicht zusammen. Also ich sehe das nicht so pessimistisch, dass da bei den Cis-Männern Hopfen und Malz schon verloren ist.
Das macht ein bisschen Mut. Antje Schrupp ist Politikwissenschaftlerin und Autorin einer kleinen Geschichte des Feminismus. Wir sprachen mit ihr aus Anlass einer aktuellen Debatte um Transpersonen, um Transsexualität und die Frage, wie sich der Feminismus verändern muss. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ja, danke.
Wer geglaubt haben sollte, Jugendliche würden sich nicht für die Nazi-Zeit interessieren, da wird gleich eines Besseren belehrt. Im Auftrag des Arolsen Archives, also dem ehemaligen internationalen Suchdienst, dem weltweit größten Archiv zu Nazi-Opfern, ist eine Studie erstellt worden, repräsentativ und aufwendig, innerhalb der sogenannten Generation Z oder Generation Z, wie auch immer man das aussprechen will, also aller um 2000 Geborenen. Ludger Fittkau war bei der Vorstellung der Studie dabei.
Für die Studie wurden zunächst 100 Menschen jeweils 2 Stunden lang von Psychologinnen und Psychologen eingehend befragt. Ergänzt wurde diese qualitative Befragung durch rund 1000 ausgewertete Fragebögen, die an die Altersgruppe der 16- bis 25-Jährigen sowie an eine Vergleichsgruppe von 40- bis 60-Jährigen gerichtet waren. Der Psychologe Stefan Grünewald war an der Studie beteiligt.
Also das, was uns am stärksten fast überrascht hat, ist, wir hatten ja diese beiden Vergleichsgruppen, dass das Interesse, die Faszination der jungen Leute an der NS-Zeit größer ist als bei der Elterngeneration. 75% bekundeten ihr Interesse bei der Elterngeneration, waren es nur 66%. Und wir hatten in den 2 Stunden natürlich genug Gelegenheit, Möglichkeit zu erkunden, woran liegt das?
Die Studie ergab 3 Hauptgründe. Zum einen fühlt sich die Altersgruppe der 16- bis 25-Jährigen frei von jeder persönlichen Schuld und geht damit recht unbefangen an das Thema Nationalsozialismus heran. Zum zweiten entdeckt diese Altersgruppe in der NS-Zeit ein gesellschaftliches Gegenbild zu ihrer eigenen Alltagskultur. Stefan Grünewald.
Man lebt in einer multioptionalen Bereitstellungskultur. Also man wächst schon als kleines Kind mit dem Gefühl auf, wir haben ein Smartphone, wir können uns auf Knopfdruck ungeheure Wünsche erfüllen. Alles, was denkbar ist, ist mehr oder weniger verfügbar. Wir haben relativ liebevolle, tolerante Eltern. Wir haben Wahlmöglichkeiten. Medial, konsumtechnisch.
Die monströse NS-Zeit mit ihrer Dominanzkultur sei für die Jugendlichen das genaue Gegenteil. Die Beschäftigung mit dieser ganz anderen Wirklichkeit werde für sie somit oft zu einer psychologischen Mutprobe, lautet das 3. zentrale Studienergebnis.
Mitunter fiel in den Interviews der Begriff True Crime. Also man hat schon ein mediales Interesse an diesen True Crime-Formaten auf Netflix oder wo auch immer. Aber hier merkt man, das ist wahrer als die Wirklichkeit und grausamer als jedes Horrorgebilde, was man sich mal angeguckt hat.
Damit zusammen hängt offenbar ein großes Interesse der Jugendlichen an Originalquellen. Auch das stellt die Studie fest. Floriane Azolé, die Direktorin der Arolsen Archives.
Das hat mich persönlich auch ein bisschen überrascht, dass fast, glaube ich, 46% oder 48% der Jugendlichen gesagt haben, sie hätten auch gern mehr Vermittlungen anhand von wirklich Original und Zugang zu Originalquellen. Also die Auseinandersetzung mit dem Authentischen, mit der Quelle, ist für sie wohl ein sehr wichtiges Mittel, auch ein möglicher Weg. Aber es muss natürlich auch wiederum in einem Format gebracht werden, was spannend ist.
Social-Media-Kanäle wie Instagram oder auch TikTok seien für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen der sogenannten Gen Z dabei wichtig. Das sagt Marcel Beaufil, der Leiter der aktuellen Studie des Rheingold-Instituts. In den Befragungen wurde von den Jugendlichen etwa das Instagram-Projekt von SWR und BR thematisiert. Es trägt den Titel Ich bin Sophie Scholl.
Ich spreche immer aus der Sicht der Gen Z. Aus deren Perspektive kam das überwiegend sehr gut an. Natürlich gab es ein paar, die gesagt haben, das würde ich jetzt nicht machen oder da würde ich jetzt nicht folgen. Aber es war überwiegend eigentlich genau das, was sie sich gewünscht haben. Es war snackable in ihrer Welt, in der Instagram-Welt. Es war entsprechend auch aufgebaut. Nur auf Instagram sein reicht ja quasi nicht. Du musst es ja auch so machen, wie man es halt macht, also mit Stories, mit den entsprechenden Verlinkungen.
Dennoch sei das keine Garantie, dass sich die Jugendlichen dann auch wirklich für das Thema interessieren. Ein eindeutiges Ergebnis der Studie sei aber, die Gen Z wünscht sich einen eigenen Zugang zum Thema, wehrt sich gegen eine zu starke Vorab-Moralisierung. Die Jugendlichen wollen sich nicht nur in die Opferrolle hineinversetzen, sondern mehrheitlich auch das Böse erkunden, die Täterperspektive. Mit Fragen wie, wie konnte es so weit kommen? Wie hätte ich mich in der NS-Zeit verhalten? Der mit 50er Oliver Figge war auf Seiten der Arolsen Archives zuständig für die Studie.
Das selber denken wollen, das selber einsteigen wollen, das sich selber ein Bild machen wollen, das selber verstehen wollen und nicht irgendwie nur etwas vorgekaut, vorgesetzt zu bekommen, das ist, glaube ich, so ein Kernpunkt, was in dieser Studie herauskommt. Da ist sicherlich irgendwie halt auch diese junge Generation nicht anders als andere. Das reklamiert jede. Das ist ja auch sehr gut so. Aber ich glaube, wir müssen irgendwie lernen, gerade wir, die irgendwie deutlich älter sind, mit diesen Gedanken und Fragen, die diese Generation stellt, mitzugehen und selber damit in Reflexion zu gehen. Ich glaube, das ist nochmal so ein ganz wesentlicher Punkt.
Fast ein Drittel der Generation Z fürchtet dabei laut Studie, dass das Thema eine zu große Wirkung entfalten könnte, sogar eine rauschhafte, verführerische Seite hat. Andererseits bauten sich viele junge Leute eine Brücke zum eigenen Alltag und versuchen, ihre eigene Lebenswelt besser zu verstehen. Mit der Geschichte als Folie nähern sie sich sozialen Phänomenen wie Fake News, Alltagsrassismus oder auch Aggressionsbereitschaft.
Ludger Fittgau über eine Studie, die zeigt, wie sich Jugendliche für die Nazizeit interessieren. Und gleichzeitig mit Veröffentlichung dieser Studie ist heute auch eine Weimarer Erklärung der versammelten dortigen Kulturszene erschienen. Vom Theater über Museen, die Musikhochschule in Weimar, die Uni, die Klassikstiftung bis hin zur Gedenkstätte Buchenwald. Und diese Erklärung wendet sich gegen die von Rechtsextremen unterwanderten Corona-Demos. Für ein solidarisches Miteinander, so heißt es hier, gegen eine Instrumentalisierung der Pandemie für demokratiefeindliche Zwecke, so steht es. Initiiert das Ganze von Erik Wrasse. Er ist pädagogischer Leiter der Europäischen Jugendbegegnungsstätte Weimar, die sich für Demokratiestärkung einsetzt. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Also, wir haben es gerade gehört, dass sich Jugendliche sehr wohl für die Nazizeit interessieren. Wenn wir das so hören, könnte man Hoffnung schöpfen, dass allein schon die Erinnerung an diese Zeiten vielleicht doch eine demokratische Kultur mit sich bringt, für die die junge Generation steht?
Also das Interesse an der Nazizeit und an der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus kann ich nur voll und ganz bestätigen. Das ist definitiv auch in Weimar so. Weimar ist einer der Anziehungspunkte in Bezug auf Buchenwald, das Konzentrationslager. Das ist ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit hier auch, der politischen Bildung. Und wenn wir Jugendliche befragen nach dem Besuch, nach ihrem Aufenthalt hier, was hat euch am meisten beeindruckt, dann ist das ohne Frage das Lager und die Führung und die Erfahrungen, die sie dort gemacht haben. Die Jugendlichen verbinden das gleichzeitig mit ihrer Lebensrealität, also mit der Auseinandersetzung mit Rassismus zum Beispiel, mit der Diskriminierung von Homosexuellen, mit der Diskriminierung anderer Minderheiten. Und ziehen da durchaus Konsequenzen auch für ihr Leben oder für das Leben, das sie führen möchten.
Gut, was bedeutet dieses Geschichtsbewusstsein der Jungen für die neueste Weimarer Erklärung, die sie ja initiiert haben und die sich gegen die radikalisierten Corona-Proteste wendet, gegen die Unterwanderung dieser Proteste durch Rechtsextreme?
Wir sehen ja auch in Weimar, wer sich als erstes gegen diese Proteste formiert. Und das sind junge Menschen. Das sind die Studierenden hier in der Stadt. Das sind Menschen, die in antifaschistischen Bewegungen hier organisiert sind. Und eine Politisierung ist da ohne Frage zu erkennen. Und die Weimarer Erklärung ist ja eine Erklärung der Kultur- und Bildungsorganisationen der Stadt. Also wenn man so will, der Elite von großen Organisationen wie der Klassikstiftung Weimar, der Gedenkstätte Buchenwald auch. Aber wir haben gesagt, die schweigende Mitte, zu der auch wir gehören, die muss Farbe bekennen. Die muss auch Position beziehen und das wollen wir mit dieser Erklärung tun.
Und ist natürlich auch eine Frage, wie weiter umgehen auch mit diesen Protesten, die ja erst einmal nicht weniger werden. Ganz im Gegenteil, jetzt haben Sie diese Weimarer Erklärung veröffentlicht. Da geht es auch um demokratischen Diskurs. Überschrift ist, demokratischer Diskurs muss sein. Gehört da auch die in Thüringen 24% Partei AfD für Sie dazu?
Manchmal habe ich den Eindruck, dass das bundesweit gar nicht so wahrgenommen wird, was AfD tatsächlich bedeutet. Wir haben Vertreter der Parteien inzwischen in allen Gremien. Wir sind zum Beispiel eine Stiftung, in der Landtagsabgeordnete vertreten sind. Dort ist auch inzwischen ein AfD-Vertreter präsent. Und so geht es vielen anderen Akteuren der Zivilgesellschaft, die mit dieser Durchdringung zu tun haben. Und auch darauf wollten wir aufmerksam machen und sagen, unser Verständnis von demokratischer Bildungsarbeit nochmal deutlich machen.
Aber ist da ein Brückenbau zu diesen 24% möglich?
Ich glaube, eine der wichtigen Aufgaben von uns ist es, und das haben wir auch heute noch mal so formuliert, Räume für Debatte und Diskurs zu schaffen. Eine Auseinandersetzung über Impfpflicht, ja, nein, über den Sinn und Unsinn von Corona-Maßnahmen ist aus unserer Sicht absolut nötig und wichtig. Und da gibt es Argumente, da gibt es verschiedene Perspektiven und die müssen Raum bekommen und die müssen auch ausgetauscht werden können. Also darum geht es uns nicht, sondern es geht um die Instrumentalisierung der Pandemie für demokratiefeindliche Zwecke. Das ist ja ein klares Schema der Rechtsextremen, zu der die AfD hier in Thüringen auch gehört, die Krise herbeizureden und aus einer krisenhaften Situation dann für sich selber Profit zu schlagen und im Grunde genommen den Staat zu unterwandern.
Weil Ihre Kritik jetzt so an die AfD geht, man kann natürlich da auch parteipolitisch noch mal etwas in die Tiefe gehen und beobachten, dass das Verhältnis von AfD und CDU gerade in ostdeutschen Bundesländern immer wieder diskutiert wird. Spätestens seit der Wahl des Kurzzeitministerpräsidenten Thomas Kemmerich von der FDP in Thüringen mit Stimmen beider Parteien, also von der AfD und der CDU, wurde er heftig diskutiert, er echt auch ein politisches Erdbeben ausgelöst. Jetzt haben wir wieder einen aktuellen Fall. Ein CDU-Mann, Max Otte, soll für die AfD als Bundespräsidentenkandidat antreten. Die CDU will ihn zwar rausschmeißen, aber er ist noch in der Partei. So schnell geht es auch nicht. Und dieser Max Otte ist ja wiederum besonders verbunden mit der ja, als radikal geltenden Thüringer AfD. Was bedeutet so eine politische Gemengelage für Sie?
Ich würde mir wünschen, dass sich mehr CDU-PolitikerInnen, so wie das Frau Tillmann, Mitglied des Bundestages, heute getan hat hier aus Thüringen, auch den Erklärungen anschließen würden. Das ist leider auch nicht passiert. Ich würde mir dort auch von der CDU deutlich mehr wünschen. Es ist ohne Frage so, dass es sowohl in Thüringen als auch in Sachsen-Anhalt Mitglieder der CDU gab, die sich eine Koalition mit der AfD vorstellen können. Und was das für die Zivilgesellschaft bedeuten würde in den südöstlichen Bundesländern, das wäre fatal. Und ich würde mir da wünschen, dass die CDU sich deutlich stärker, eindeutiger abgrenzt und auch solche Bestrebungen wie die Weimarer Erklärung zum Beispiel viel stärker wahrnimmt und unterstützt.
Ja, wenn man sich die Unterzeichnerliste bei Ihnen so anschaut, da ist parteipolitisch tatsächlich nur, ich sag mal, die Landesregierung vertreten, ne, mit Rot-Rot-Grün.
Ja, das ist so. Also wir haben sehr viele Zeichner von den Grünen, der Linken, der SPD. Und ich würde mir wünschen, dass die FDP und die CDU die Erklärung ebenso unterstützt. Denn was wir an die Öffentlichkeit gehen, das sind Selbstverständlichkeiten. Das sollte jeder Demokrat unterschreiben können. Und es ist eigentlich auch bedauerlich, dass wir Selbstverständlichkeiten inzwischen wieder erklären müssen und damit so massiv an die Öffentlichkeit gehen müssen.
War es denn so einfach, die Kulturszene in all ihrer Breite, also eine sehr lange Unterzeichnerliste hier, zusammenzubringen für diese Weimarer Erklärung?
Nein, das war nicht einfach. Das war auch ein Prozess. Das war auch ein Prozess der Selbstvergewisserung. Das hat nicht unbedingt damit zu tun, dass Menschen die Erklärung ablehnen oder den Inhalt der Erklärung ablehnen. Das hat auch was damit zu tun, für wie notwendig man das hält, wie sehr man davon betroffen ist. Und das ist eigentlich auch eine der wichtigen Botschaften dieser Erklärung, die ja von Kulturorganisationen wie dem Theater, der Klassikstiftung, von Universitäten und auch von Einrichtungen der Bildung, wie wir das sind, unterschrieben wurde, dass wir bereichsübergreifend Solidarität demonstrieren wollen und dass wir sehen, dass der ein oder andere mehr im Rampenlicht steht und vielleicht zunächst einmal Angriffen ausgesetzt ist, dass das aber nicht bedeutet, dass wir dann damit nichts zu tun haben und uns das egal ist.
Das sagt Erik Wrasse, einer der Initiatoren einer neuen Weimarer Erklärung für ein solidarisches Miteinander. Hier steht für Rücksichtnahme, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie gegen Verschwörungsmythen, Antisemitismus und gegen die Spaltung der Gesellschaft als Reaktion auf die radikalisierten Corona-Proteste. Erik Wrasse ist der pädagogische Leiter der Jugendbegegnungsstätte in Weimar, die sich für Demokratiestärkung gerade bei Jugendlichen einsetzt. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Thomas Jedicke.
Der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel will gegen das Urteil des Menschengerichtshofs in Straßburg, EGMR, wegen seiner Inhaftierung in der Türkei teilweise Widerspruch einlegen. Der EGMR hatte zuvor entschieden, dass Yücels Inhaftierung wegen angeblicher Terrorpropaganda menschenrechtswidrig war. Yücel sei vor allem wegen seiner kritischen Berichterstattung ein Jahr lang in Untersuchungshaft genommen und damit in seinem Recht auf freie Meinungsäußerung und seinem Freiheitsrecht verletzt worden, entschied der Gerichtshof. Die Türkei müsse dem Journalisten eine Entschädigung von 13.300 Euro zahlen. Yücel begrüßte das Urteil, sagte im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur aber auch, dass er mehr erwartet habe.
Hatte ich mir, dass der Gerichtshof auch meiner Klage auf Verletzung des Folterverbots dem zuspricht, dass es nicht passiert. Und ich hatte außerdem auch darauf geklagt, dass mein Verfahren ein Verstoß gegen das Verbot politischer Verfahren ist. Das haben die auch abgelehnt und das ist etwas, worüber ich mich nun wirklich wundere, weil mein Verfahren von der ersten bis zur letzten Minute durch und durch politisch bestimmt war, durch die Äußerungen des türkischen Staatspräsidenten, die öffentlichen Anfeindungen und Beschuldigungen. Besser gesagt, solange ich in diesem Amt bin, kommt er nicht raus. Bis hin zu den Umständen meiner Freilassung. Das war alles so durch und durch politisch motiviert. Was diesen Punkt anbetrifft, bin ich wirklich enttäuscht.
Das Evangelische Domstift Brandenburg lässt die Geschichte der ältesten bekannten antijüdischen Schmähplastik, einer sogenannten Judensau, erforschen. Ziel sei die Darstellung aus dem 13. Jahrhundert im Kreuzgang des früheren Klosters in Brandenburg an der Havel künftig mit Erläuterung stärker im historischen Kontext zu zeigen, sagte Domkurator Kurt-Georg Hasselmann. Damit solle auch zur Auseinandersetzung mit dem schwierigen Erbe der Geschichte und der Kirchengeschichte angeregt werden. Die Antisemitismusbeauftragte der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, Marion Gardei, kündigte neue kirchliche Regelungen zum Umgang mit antijüdischen Schmähplastiken in Kirchen an. Diese Darstellungen seien Teil der kirchlichen Tradition des Antijudaismus, betonte die Theologin. Solche Plastiken müssten aus dem liturgischen Bereich in Kirchen herausgelöst und in einen pädagogisch-musealen Zusammenhang gestellt werden. Weil sie Falschinformationen über Corona-Impfstoffe verbreitet haben soll, hat der kanadische Rockstar Neil Young der Audioplattform Spotify mit einem Boykott gedroht. Wie das Branchenblatt Variety berichtete, veröffentlichte der 76-Jährige einen offenen Brief auf seiner Homepage, der später wieder offline genommen wurde. Demnach schrieb Young, dass er seine Musik nicht mehr auf Spotify haben wolle und forderte sein Management und seine Plattenfirma auf, den schwedischen Streamingdienst umgehend darüber zu informieren. Der Ärger des Musikers richtet sich den Medienberichten zufolge gegen den Podcast des US-Comedians Joe Rogan, der für das Verharmlosen des Coronavirus und das Verbreiten von Verschwörungstheorien in der Kritik steht. Sie können Rogan oder Young haben, nicht beide, habe Young geschrieben. Rogans Podcast war laut Variety der meistgehörte Podcast im vergangenen Jahr weltweit.
Thomas Jedicke mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Und jetzt geht es uns um digitale Kunst, die in Deutschland schon sehr früh eine Heimat hatte, nämlich schon vor über 30 Jahren mit der Transmediale in Berlin. Großes Festival, da hat sich auch mit der technischen Entwicklung einiges verändert, auch mit dem Größerwerden dieses Genres natürlich digitale Kunst. Und die Pandemie wiederum brachte es mit sich, dass die Transmediale einen Rekord aufgestellt hat, nämlich das längste Festival für digitale Kunst weit und breit. Es begann vor einem Jahr und geht jetzt zu Ende mit einer Ausstellung. Dazwischen gab es eine ganze Reihe von Veranstaltungen, Vorführungen, Debatten. Und jetzt also nach einem Jahr dieses Festivals, das letzte Highlight, eine Ausstellung über die elektronische Medienkultur der Gegenwart unter dem Titel Abandon All Hope You Who Enter Here. Also lasst die ihr eintretet alle Hoffnung fahren, aus Dantes göttlicher Komödie die Inschrift auf dem Tor zur Hölle. Na dann, Carsten Probst, unser Kunstkritiker, hat sich diese Aufstellung angeschaut. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Das klingt ja sehr deprimierend. Was ist da los?
Ja, es ist erstmal schon eine Ausstellung, die die Sinne beansprucht. Natürlich die Innenräume der Akademie der Künste hier am Hanse-Harten-Weg, wo das Ganze stattfindet, sind eigentlich so in einen labyrinthischen Parcours verwandelt worden mit sehr viel verschiedenen farbigen Lichtstimmungen, die sich abwechseln vor und hinter den Räumen und in den Räumen und in ja auch sehr vielen verschiedenen Klanglandschaften und optischen Erlebnissen, die man hier haben kann. Aber alle Hoffnungen fahren lassen. Also dieses Dante-Zitat richtet sich, glaube ich, gar nicht so sehr an die BesucherInnen, sondern bezieht sich mehr sowohl auf den enttäuschenden Umgang mit der digitalen Welt heute, zumindest für alle, die sich vom Internet mal sehr viel mehr versprochen haben als jetzt diesen typischen Plattformen, Kapitalismus, Überwachung, Spionage und so weiter. Also Nora Merkel, die Leiterin der Transmediale, will diese digitale Welt vielleicht auch so ein bisschen ironisch wie den Eintritt in Dantes Inferno beschwören, wo sich also die Sünder der Welt tummeln. Und dazu sagt sie:
We are very inspired by this idea of confronting the realities and confronting the pragmatic kind of understandings. So for many years that we've been kind of convinced by like Silicon Valley about kind of like the possibilities and the endless kind of utopian kind of considerations of like what can emerge from.
Und sie sagt, uns hat also quasi diese Idee der Konfrontation inspiriert, die Realität, die Praxis und das Verständnis von digitaler Welt zu konfrontieren mit anderen Möglichkeiten. Also viele Jahre konnte uns das Silicon Valley doch irgendwie glauben machen, dass sie diese unendlichen Möglichkeiten und die Utopie des Internets realisieren und verkörpern sozusagen, dass ihre Sichtweise die des Internets ist, wie sie nun mal aus dieser Technologie hervorgeht. Aber gerade das möchte sie mit dieser Ausstellung eben gegen den Strich bürsten.
Wie genau gelingt dir das?
Ja, insgesamt sind es 9 verschiedene Positionen, die hier miteinander ja zu einem Parcours kombiniert sind. Eigentlich ragen für mich 3 Arbeiten schon optisch, schon physisch aus dieser Reihe heraus. Einmal so eine raumgreifende Videoinstallation des chinesischen Videokünstlers Tian Zhuo-Chen, wo es wirklich auch akustisch hart und laut und optisch ziemlich schrill zugeht. Inhaltlich geht es eigentlich so über die Überformung des Erbes alter Kulturen mit dem digitalen Kapitalismus. Man beginnt mit einer tibetischen Landschaft mit alten Tempeln, aber das ist auch schon so ein bisschen unheimlich, alles ein bisschen vergessen und verkommen. Und das Szenario verwandelt sich dann ziemlich schnell in so eine sehr kunstvolle, aber auch sehr schrille Collage aus kosmologischen Ritualen, so rasendem Wechseln von Bildern des Werden und Vergehens, Konfrontation von Mönchskultur und Welt des kapitalistischen Prestiges sozusagen und seiner Symbole. Die 2. sehr auffällige Arbeit vom Künstlerkollektiv Annex mit einem großen Turm in der Mitte eines großen Ausstellungssaales, der so ein bisschen an den berühmten Turmbau zu Babel von Peter Bruegel erinnert, aber hier eben aus Bildschirmen, Kabeln, Lautsprechern besteht und Klangwellen aussendet, die man eigentlich auch körperlich spüren kann. Also das ist fast wie so ein antikes Orakel, um das man sich hier auch rumversammeln kann. Und richtig sprachverwirrend wird es dann beim südafrikanischen KünstlerInnen-Duo Low Def Film Factory, wo man so vor einem meterhohen Berg aus Kabeln und Elektrogeräten steht, umgeben von Videoprojektionen, wo es eigentlich um die Rohstoffe geht, die in Afrika für die Computerindustrie abgebaut werden. Aber das Gewirr so aus Zeitzeugenberichten, historischen, animierten Filmaufnahmen, das ist so chaotisch, dass sie das Gefühl haben, sie ertrinken hier in den Datenfluten regelrecht.
Das ist die Ausstellung selbst, die Kunst, die da zu sehen ist, was eigentlich mit der Transmediale als Institution, wenn man so will. Es gibt es ja, wie gesagt, schon seit über 30 Jahren und es galt ja immer auch als ein Platz für Menschen, die das Internet als Utopie verstanden. Das haben Sie ja auch gerade vorhin angedeutet, Carsten Probst, dass es ja offenbar immer noch wichtig ist als Thema, also als ein Ort auch frei von kommerziellen Zwängen, vielleicht auch mal frei von Urheberrechten, von vielen, vielen auch Regeln. Ist es mit dieser neuen Leiterin, Nora Merkio, immer noch so?
Ja, ich finde, es ist nicht mehr ganz so stark, wie es früher war. Also der politische Einschlag ist immer noch da bei der Transmediale, gehört auch irgendwie dazu. Aber man wollte jetzt irgendwie auch nie so nur die rein technische Leistungsschau sein, wie zum Beispiel die Ars Electronica in Linz zum Beispiel. Aber Nora Merkio gehört selbst ja eigentlich schon der Generation der Digital Natives an. Und da klingen diese Urteile gegenüber den digitalen Welten jetzt nicht mehr ganz so schwarz und weiß, nicht mehr nur Euphorie hier oder Hölle dort, wie vielleicht noch Anfang der 2000er Jahre. Nora Merkio sagt zum Beispiel:
Our aim is not to kind of create like a despairing situation, but rather to kind of like to create solidarity from fear and to kind of like reject this kind of idea that there is no way out or this is the only way that is possible in a kind of computation.
Ja, unser Ziel ist es nicht, eine aussichtslose Situation hier zu kreieren, sagt sie. Uns geht es eher darum, Solidarität zu schaffen angesichts so einer berechtigten Furcht, auch vor den Unbilden eben dieser digitalen Welt. Also diesen Gedanken auch zurückzuweisen, es gäbe überhaupt keine andere Möglichkeit, kein Ausweg eben aus dieser heutigen Situation. Und das sei nun vielleicht der einzige Weg in unserer Welt, digitales Bewusstsein zu leben. Nein, man wolle eben verschiedene Wege aufzeigen. Und das zeigt sich eben eigentlich auch ganz gut in den Arbeiten dieser Ausstellung. Also es ist quasi in dieser Ausstellung so ein sowohl als auch zwischen Gegensätzen versammelt, die die digitale Kultur von heute ja ganz gleichzeitig auch sehr widersprüchlich in sich vereint.
Also es schließt sich ein Bogen, dieser Transmediale, nach einem Jahr digitale Kunst in Form eines Festivals in Berlin, jetzt also mit einer Ausstellung mit dem schönen Titel Abandon All Hope, You Who Enter Here. Also lass dir Eintritt in alle Hoffnung fahren, aus Dantes göttlicher Komödie. Das Motto dieser Ausstellung in der Akademie der Künste in Berlin im Hanseatenweg, für uns gesehen von Carsten Probst, unserem Kunstkritiker. Vielen Dank für diese Eindrücke und Einschätzungen. Und die Türkei, das Erdogan-Regime, ja, das verfolgt ja schon lange kritische Stimmen. Heute hat ja auch nochmal der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte wegen der Inhaftierung des Journalisten Deniz Yücel die Türkei verurteilt, oder besser gesagt das Erdogan-System. Wir haben heute übrigens mit ihm gesprochen, mit Deniz Yücel, wie er dieses Urteil sieht und was er auch durchaus daran kritisiert. Das können Sie nachhören auf unserer Seite im Netz oder in unserer Audiothek-App. Aber Erdogan lässt sich auch von solchen Entscheidungen wenig beeindrucken. Sein Propagandaapparat droht weiter. Diesmal einer prominenten Sängerin und einer Journalistin. Karin Senz berichtet.
Sezen Aksu singt von Adam und Eva und nennt sie Unwissende. 5 Jahre lang, so alt ist ihr Lied, hat das keinen groß gestört. Jetzt greifen sie religiös-konservative massiv an, denn Adam gilt bei den Muslimen als Prophet. Einer von ihnen ist Erol Bulut, der mit einer Gruppe vor dem Istanbuler Gerichtsgebäude eine Presseerklärung abgibt.
Wer weiter unsere Religion, unseren Glauben und unsere Werte attackiert, der muss wissen, wir sind nicht mehr die alte Türkei. Der Riese ist wach geworden. Wir stehen auf der Seite des Glaubens. Wir sind die Verfechter dieses Glaubens.
Beim letzten Freitagsgebet legt Präsident Recep Tayyip Erdogan noch in der Moschee nach.
Niemand kann und darf Beleidigungen gegen den heiligen Adam in den Mund nehmen. Tut es jemand doch, dann ist es gegebenenfalls unsere Pflicht, ihm dafür die Zunge aus dem Mund zu reißen.
Der Istanbuler Islamtheologe İhsan Eliacik nimmt Erdogans Namen bei einem Interview im türkischen Fernsehen nicht in den Mund, wirft konservativen Politikern aber vor, die Religion zu missbrauchen.
Man hat sich eine religiöse Einrichtung ausgesucht, das Freitagsgebet in einer Moschee. Und da spricht er von Zunge rausreißen. Er versetzt den finalen Stoß in einer Kampagne, nimmt die Sängerin ins Visier, manipuliert. Das ist eine Kampagne.
Die Türkei steckt mitten in einer Währungs- und Wirtschaftskrise mit einer historisch hohen Inflation. Die Umfragewerte von Erdogans Regierungspartei AKP und die seines Koalitions Partners der nationalistischen MHP sinken. Der türkische Journalist Murat Yetkin greift das auf seinem YouTube-Kanal auf.
Es läuft nicht mehr gut. Jetzt appelliert Präsident Erdogan an das Volk und bittet um Geduld. Die Bürger leiden finanzielle Not. Was bleibt Erdogan noch? Da fungieren Glaube und Religion wie ein Rettungsanker und Frauenfeindlichkeit.
Denn die Sängerin Sezen Aksu ist nicht die einzige Frau, die gerade Probleme wegen kritischer Äußerungen hat. Die bekannte türkische Fernsehjournalistin Sedef Kabasch sitzt seit dem Wochenende in einem Istanbuler Frauengefängnis. Die 52-Jährige hatte am Freitagabend in einem regierungskritischen Fernsehsender 2 Sprichworte zitiert. Ein gekröntes Haupt wird weise. Aber wir sehen, das trifft nicht immer zu, ergänzt sie. Sie nennt keinen Namen, auch nicht im 2. Sprichwort. Wenn ein Ochse in einen Palast einzieht, wird er deshalb nicht zum König, sondern der Palast wird zum Stall. Später wiederholt sie das auf Twitter. Der Sprecher von Präsident Erdogan, Fahrettin Altun, reagiert noch am selben Abend und twittert, es stehe niemandem zu, den Präsidenten zu beleidigen. Der leiste seit Jahren große Dienste für die Meinungsfreiheit in der Türkei. Die Polizei nimmt Kabasch noch in der Nacht zum Samstag wegen Präsidentenbeleidigung fest. In der Türkei ist das eine Straftat, für die bis zu 4 Jahre Haft drohen. Murat Yetkin erklärt auf seinem YouTube-Kanal:
Präsident Erdogan glaubt, er könne sich Respekt verschaffen, indem er anderen verbietet, ihn zu kritisieren. Erdogan will, dass jeder, der ihn kritisiert, das bereut.
Im Fall von Sedef Kabasch scheint das bis jetzt nicht zu funktionieren. Türkische Medien zitieren ihren Anwalt nach einem Besuch bei ihrem Gefängnis mit den Worten, sie sei bester Laune und habe keine Angst, weil sie im Recht sei. Die Sängerin Sezen Aksu bekommt prominente Unterstützung von mehr als 200 Kulturschaffenden, darunter der Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk. Und die 67-Jährige selbst lässt sich auch nicht unterkriegen. Sie hat ein neues Lied geschrieben. Darin heißt es, du kannst mir die Zunge nicht herausreißen. Und ich schreibe seit 47 Jahren, ich werde weiterschreiben.
Karin Senz über den künstlerischen Widerstand gegen das System Erdogan. Und Gregor Sander schaut in die Feuilletons von morgen.
Weder Stasi-Opfer noch Agent. Mit diesem Urteil schon in der Überschrift erklärt Hubertus Knabe in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung seine Sicht auf den Fall Olaf Scholz und die Stasi und fasst zusammen, was bisher geschah. Nachdem die Bild-Zeitung am 13. Januar über Stasi-Unterlagen zu Bundeskanzler Olaf Scholz berichtet hatte, titelte Spiegel.de: DDR-Geheimdienst bespitzelte Scholz während seiner Juso-Zeit jahrelang. Auch die Deutsche Presseagentur schrieb: Scholz wurde als einstiger Juso-Funktionär in den 80er Jahren von der DDR-Staatssicherheit bespitzelt. Außerdem unkte der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen laut Knabe: Ein Juso-Funktionär wurde vom MFS nicht bespitzelt, weil er keine werthaltigen Informationen hatte. Es ging um etwas anderes, die Anwerbung als Perspektivagent für das MFS oder das KGB. Knabe, der ehemalige Leiter der Gedenkstätte im Stasi-Gefängnis in Berlin-Hohenschönhausen, sieht in den Akten beides nicht bestätigt und vermutet ein Abschreiben des einen vom anderen. Dabei hatte außer Bild-Chefreporter Hans-Wilhelm Saure keiner der Berichterstatter die Stasi-Unterlagen gesehen, urteilt er in der FAZ, und die Sachlage sei eine ganz andere. Dass auch nur ein einziger Stasi-Agent auf Scholz angesetzt war, wird durch die Unterlagen in keiner Weise belegt. Aus den kryptischen Einträgen in der Teildatenbank 12 der HVA geht lediglich hervor, dass sein Name 19 Mal erwähnt wurde. Das Aufzählen aller Namen in Hanje Yenagihares neuen Roman würde wohl den Rahmen einer Literaturkritik sprengen. Katharina Granzin beginnt ihre in der Taz einfach so: Zum Paradies ist wieder sehr dick und wieder geht es allen schlecht. Mit ein wenig Leben hatte die Autorin vor ein paar Jahren einen Welterfolg veröffentlicht. Der Nachfolger bereitet der Kritikerin nun deutlich mehr Mühe. Erst nennt sie Zum Paradies einen Oversize-Roman, um dann nach fast 900 Seiten Lektüre folgende Zusammenfassung zu geben: Leben ist Leiden, die Hölle sind die anderen, und falls es das Paradies gibt, so werden wir Menschen es jedenfalls nie erreichen. Das ist wohl aber etwas dünn für so einen Wälzer oder, wie es Granzin in der Taz ausdrückt, der Verdacht ist nicht von der Hand zu weisen, dass es das geheime Ziel dieses Romans ist, das Leiden am Dasein für seine LeserInnen noch zusätzlich zu verschärfen. Noch schlimmer wird es in der Süddeutschen Zeitung, denn hier fällt schon die Überschrift zur Besprechung des neuen Buches von Martin Suter das Todesurteil. Sie lautet: Ein richtig schlechtes Buch. Suter hat das Leben von Bastian Schweinsteiger zum literarischen Gegenstand gemacht oder, wie Andreas Bernhard ätzt, das Buch Einer von euch ist eine zähe, in vielen Passagen lustlos referierende, in anderen merkwürdig stilisierte Hagiographie, die das Versprechen des exklusiven Zugangs zu einem glamourösen Fußballerleben nur selten einlöst. Also schlagen wir das Buch zu und gehen lieber ins Kino. Eignet sich ein Plastikstuhl als Hauptfigur eines Dokumentarfilms, fragt Philipp Stadelmeier in der SZ. Hauke Wendler hat einen Film über den Monoblock gedreht, jenen allgegenwärtigen, fast immer weißen Plastikstuhl aus einem Guss, der wohl überall auf der Welt steht. Kalt, hässlich, geschmacklos, schlecht designt, kulturlos, vor allem aber umweltschädlich, muss sich das Sitzgerät nennen lassen, auf dem seine Kritiker vor Wendlers Kamera Platz nehmen. Aber das ist die europäische Sichtweise. Der Film erzählt Monoblock-Geschichten aus der ganzen Welt, berichtet Gunda Bartels im Berliner Tagesspiegel. Etwa aus Uganda, wo für $30 aus dem Imbiss-Stapelstuhl ein Rollstuhl für Bedürftige wird. Gen One heißt das Gefährt, für den ein Monoblock mit abgesägten Beinen auf ein Metallgestell geschraubt wird. Weit mehr als 1 Million Exemplare sind bereits verteilt. Vielleicht ist der Monoblock also gar kein billiges ästhetisches Ärgernis, sondern, wie Bartels nach dem Schauen des Filmes feststellt, die Krone der Effizienz.
Gregor Sander aus den Feuilletons von morgen, also vom Mittwoch. Und das war schon Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.